Freiheit und Gleichheit sind in der bürgerlichen Welt kein leerer Wahn, sondern real. Die Freiheit besteht darin, dass sich jeder ganz frei um seinen Gelderwerb mühen darf, es aber auch muss. So etwas wie eine gesellschaftlich organisierte Versorgung, eine geplante Teilung der Arbeit zu diesem Zweck, sowas gibt es nicht. Jeder ist also frei, sich um seinen Gelderwerb zu mühen. Darin sind alle gleich. Sie müssen diesen Erfolg mit den Mitteln suchen, schaffen, die sie haben oder eben nicht. Und die Art und Weise, wie dieser Konkurrenzkampf ums Geld abläuft und sein Resultat, das ist hier wie drüben sehr ähnlich. Die einen lassen eben arbeiten, sofern sie unternehmerisches Eigentum haben und werden darüber reicher. Die anderen müssen selber arbeiten, um Eigentum für ihren Lebensunterhalt zu erwerben. Und die Spaltung in Arme und Reiche, das ist sowas wie die bleibende Folge. Ewig mit dieser Leier beträhnt, die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. So, das kennt man. So läuft die Konkurrenz ab, hier wie drüben. Aber neben diese Praxis der Konkurrenz ums Geld tritt gleichzeitig auch eine Moral, eine geistige Deutung, eine geistige Interpretation dessen, was da passiert, um diesen Konkurrenzbetrieb wenigstens geistig verkraftbar, befürwortbar zu machen. In dieser Frage, wie diese Konkurrenz geistig bedacht verarbeitet wird, da gibt es erhebliche Unterschiede zwischen hier und drüben. Was die Konkurrenzmoral hier angeht, haben sich Leute, die sich im Gelderwerbsleben durchschlagen, einleuchten lassen. Konkurrenz muss sein, nur Wettbewerb ist effektiv. Man muss sich also durchboxen. Das ist sowas wie die Primärtugend der Konkurrenz. Und dass Sieger Verlierer produzieren, das ist jedem bekannt. Es gibt Synonyme für den Sachverhalt. Jeder weiß, er lebt in einer Ellenbogengesellschaft. Jeder weiß, man führt einen Existenzkampf, der sogar ruinös sein kann. Und wieder andere erzählen, das Leben ist kein Ponyhof. Der Vorrat an Unrat von solchen Sinnsprüchen, der ist unerschöpflich. Ich könnte ewig damit weitermachen. Alles nur Floskeln dafür, dass gesagt wird, das ist eine Härte, die aber sein muss. Jetzt kommt der Nachgang. Die Verlierer, zu denen man sich soeben bekannt hat, die müssen anfallen. Das geht ja gar nicht anders. Die brauchen aber unbedingt unsere Solidarität. Das ist die Sekundärtugend. Warum brauchen die unsere Solidarität? Naja, man will den Zusammenhalt der Figuren, die da ihr Gegeneinander betreiben, pflegen, damit diese Kooperation gegensätzlicher Interessen weitergehen kann, und zwar ungestört von den sozialen Folgen. Man will nicht, dass die Niederlagen, die sich diese Figuren im Gelderwerbsleben wechselseitig zufügen, sprengend werden und den Willen zur Kooperation kaputt machen, damit den ganzen sozialen Frieden gefährden. Also wird das Lied der Solidarität gepfiffen. Praktisch folgt daraus einerseits so gut wie gar nichts. Der, der seinen Arbeitskollegen im Betrieb ausgestochen hat bei der Beförderung, der klopft ihm vielleicht auf die Schulter und sagt, Kopf hoch. Der, der einen trifft auf der Straße, der bei der Rationalisierung rausgeflogen ist, während er seinen Platz behalten durfte, der wirft ihm vielleicht auch einen Fünfer in den Hut, wenn er gut gelaunt ist. Mehr folgt praktisch nicht daraus, bis auf ganz wenige Irrläufer, die gehen dann zur Heilsarmee. Praktische Wucht entfaltet das Ding mit der Solidarität eigentlich nur in einer Hinsicht. Der Staat stellt sich auf mit seinem Sozialstaat und sagt, was die Privaten auf sich gestellt nie machen würden, nämlich die Alimentierung der Arbeitslosen, die Verköstigung derer, die unter die Räder dieses Wettbewerbs gekommen sind. Das mache ich mir als Sozialstaat zum Anliegen. Nicht weil dieser Staat von besonderem Humanismus geprägt wäre, dann hätte er diesen wüsten Konkurrenzkampf ja gleich lassen können. Sondern weil er die sozialen Folgen einhegen will, weil ein sozialer Friede im Land um sich greifen soll, Bestand haben soll, damit eben dieser Konkurrenzbetrieb weitergehen kann. So ticken die Leute hier. Drüben anders. Und vielleicht ist es hilfreich zu verstehen, warum die drüben wie über ihren Gelderwerb und die Sieger und Verlierer nachdenken. Die Konkurrenzmoral in den Staaten beginnt mit dem Satz: Konkurrenz ist ein Erfolgsweg für alle, die kämpfen und das Beste aus sich rausholen. So wie hier. Die Härte des Kampfes, in den man da einzieht, die spricht nicht gegen den Kampf, sondern die spricht für den Kämpfer, der sich dabei bewährt. Erfolg wird in Amerika von vornherein bewundert, nicht beargwöhnt. Das wird bewundert. Hilfsbedürftigkeit, die Ausgeschmierten, die es in Amerika zahlreich gibt, da laufen Hunderttausende von Homeless in den Großstädten rum. Die Hilfsbedürftigkeit ist entweder Schande, weil sich die Betreffenden nicht angestrengt haben und das Beste aus sich herausgeholt haben. Oder das ist erlittenes Unrecht, weil unfaire Hindernisse in die Konkurrenz eingebaut worden sind und deren Erfolgsstreben nicht nach oben haben kommen lassen. So denken die. Und damit ist klar, Konkurrenzerfolg in Amerika und die Konkurrenzmoral, die fallen zusammen. Finanzieller Erfolg in Amerika gibt auch moralisch Recht. Erfolg beweist Tüchtigkeit. Und Tüchtigkeit verdient auch den Erfolg und jede Anerkennung. Daraus erklären sich so Petitessen, die man aus der Presse vielleicht irritiert zur Kenntnis nimmt. Hierzulande sind Leute eher damit befasst, ihr Vermögen zu verstecken. Der Trump in Amerika, der führt Klagen gegen Leute aus den Medien, die behaupten, er würde weniger Milliarden besitzen, als er selber angibt. Das ist so. Das erklärt sich aus dem, dass das zur Ehre gereicht, so ein Erfolgsbonze zu sein und nicht beargwöhnt gehört. Dem ist diese Gleichung, der Tüchtige kommt nach oben, der Erfolg gibt Recht, der verdient doch Anerkennung. Dem Typen ist es so zu Kopf gestiegen, dass er sich diese Sätze zu sagen traut, die durch die Presse gegangen sind. Ein Milliardär, hat er gesagt, ein Milliardär kann jede Frau in den Schritt fassen. Ja, auf sowas muss man kommen, ja? Und das ist der Humus, das ist der Nährboden, auf dem dieses Denken wächst. Dieser Konkurrenzstandpunkt, der Tüchtige kämpft sich nach oben durch und dann hat er auch Anerkennung verdient und ist in jeder Hinsicht auch moralisch ins Recht gesetzt. Dieser Konkurrenzstandpunkt, der wird in Amerika nicht an höheren Werten wie Solidarität relativiert, gebremst. Der ist selbst ein höchster Wert und wird überhaupt nicht so aufgefasst, dass das gemeinschaftssprengend oder schädigend sein könnte. Dieser Konkurrenzstandpunkt als höchster Wert, der gilt als gemeinschaftsbildend, gemeinschaftsdienlich. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit kann man anders als hierzulande auch amerikanisch denken. Und es geht dann so. Dann sagen sich die Leute, jeder hat doch eine Chance in der Konkurrenz. Jeder hat eine. Dieser Standpunkt zur Konkurrenz, ich kann das Beste aus mir machen, der eint doch alle Leute. Jeder, der nur an sich denkt, der nur für sich schafft, das ist einer, der fällt doch anderen nie zur Last. Der ist dann doch gar kein Egoist, wie man hierzulande vielleicht sagen würde, sondern der schont die Gemeinschaft. Und wenn alle so verfahren, jeder holt aus sich das Beste heraus, fällt anderen nie zur Last, dann fährt auch das große Ganze am besten. Die ganze Nation mit ihrem Wirtschaftswachstum, der Staat mit seinem Haushalt, das große Ganze fährt am besten, denn diese ungebremste Konkurrenz privater, durch nichts relativiert. Na, die sorgt ja dafür, dass sich alle wechselseitig zur Höchstleistung anstacheln und das Beste aus sich herausholen. Da kommt doch dann auch der überlegene Reichtum zustande, auf den alle aus sind. Dieser Konkurrenzstandpunkt wird also nicht in Amerika im Namen einer höheren Gemeinschaftlichkeit entschärft, eingehegt, gebremst. Der steht für Gemeinschaftlichkeit, sogar in einer Hinsicht praktisch gelebt, neben diesem Pursuit of Happiness. Jeder jagt seinem Geld hinterher und macht auf diese Weise sein Glück. Stehen ganz hoch im Kurs in Amerika die Family Values. Jeder, der als dieser Geldegoist unterwegs ist und sich nach oben kämpft, versteht sich als ein Kämpfer für eine Gemeinschaft im kleineren Bereich, nämlich die Familie. Geldmaterialismus und soziale Verantwortung fallen insofern zusammen und kommen sich gar nicht ins Gehege. Denkt mal an die Mafia-Filme, die ihr aus den Staaten kennt. Die Mafia-Filme, die leben von diesem Bild, dass beschissen und gemordet wird, ja für wen denn? Ja für die Familie. Das meint den Clan der Mafia-Typen, nicht bloß im engeren, blutsmäßigen, familiären Sinn, sondern alle, die zum Clan gehören, sind Familie, für deren Unterhalt wird gekämpft. Und wer diese Familie beleidigt, der wird natürlich umgenietet, Ehrensache. Der Trump, noch so eine Petitesse, die manchmal zum Nachdenken anregen, vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu erklären gehen. Damit habe ich eigentlich die Grundlage dafür angeboten, wie sich solche Absonderlichkeiten erklären, dass der Trump sich ins Fernsehen setzt und sagt, I love Nepotism. Ich liebe Vetternwirtschaft. Vetternwirtschaft, weiß man doch von hier, ist was sehr Böses. Das ist, wenn Politiker ihr Amt benutzen, um ihre Vettern, also meint ihren näheren Bekannten- und Verwandtenkreis zu beglücken. Das macht der Trump. Der lässt im Weißen Haus Werbung machen für die Handelsketten seiner Tochter Ivanka. Und manche in Amerika rümpfen die Nase und sagen, so geht's nicht. Und dann sagt der Trump, I love Nepotism. Um mal einen Summenstrich zu ziehen unter das Gesagte. Hierzulande wird diese Konkurrenzmoral der Amerikaner, die ich skizziert habe, als herzlos, als egoistisch verachtet. Ich will diese Moral nicht in Schutz nehmen. Die ist nicht besser als die hiesige. Aber die ist wenigstens in einer Hinsicht ehrlicher. Die bekennt sich nämlich zu einer Wahrheit der Konkurrenz, dass es Kampf ist, in dem Sieger Verlierer produzieren und dass das auch seine Ordnung hat. Das wird hierzulande immer beschönigt und kaschiert, indem man diese Formel von der Solidarität hinterher schiebt und gar nicht dafür plädieren will, das wechselseitige Niedermachen sein zu lassen, sondern um die Solidarität zu ergänzen, um das geistig aushaltbar zu machen. Also, weil den Amis die freie Konkurrenz so heilig ist, gelten denen auch viele, die allermeisten korrigierender Staatseingriffe als im Prinzip böse. Gemacht wird sowas in Amerika dennoch, wenn der Staat Notwendigkeiten entdeckt. Dann hat der Obama einen Umweltschutz auf den Weg gebracht oder eine Gesundheitsreform, weil ja die Natur und das Volk Ressourcen sind, die das nationale Wachstum braucht, also auch beim Verbrauch dosieren muss. So was machen die. Aber das ist in Amerika immer gleich ein Grundsatzstreit, was die einen wegen der Fortführung der Konkurrenz verordnen wollen von Staats wegen. Das geißeln die anderen von vornherein als sozialistischen Eingriff, der da nicht hingehört. Und in dem Maße, wie das in Amerika Eingang gefunden hat in die staatliche Praxis, Umweltschutz, Gesundheit, ist auch ein bisschen das Bewusstsein aufgekommen in den kritischen Unistädten, in den küstennahen großen Städten, die Trump alle nicht wählen, dass sowas wie eine soziale Einhegung der Konkurrenz im Namen jetzt nicht des Wachstums, sondern von Mensch und Natur sein muss. Jetzt steht bei mir Exkurs Ende. Das stimmt. Hier ist der Exkurs beendet. Jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, nämlich zu der Frage, welches Massaker der Trump eigentlich in den USA anzettelt, gegen wen und warum. Um den Faden nochmal aufzunehmen. Begonnen hat er damit, dass diese Nation im Niedergang ist, dass der Grund dafür darin zu suchen ist, dass ein verbrecherisches, verkommenes Establishment die Grundlagen der Nation verspielt, verrät, sich bereichert und das Volk mit seinen Jobs in den Abgrund zieht und an den Bettelstab bringt. Das wahre Volk, das der Trump anspricht und dem hardworking American vor sich zu haben meint, ist das Volk, das alles dafür tut, den Wiederaufstieg amerikanischer Macht zu etablieren. Das ist das Volk, das dafür eintritt, dem Recht der hardworking Americans auf bedingungslose Konkurrenz als Erfolgsweg für das Volk und die Nation die Stange zu halten. Das ist die Auftragslage, die der Trump seinem Volk mitgibt. Alle, die das wollen, die dafür sich einspannen lassen, die sind das Volk. Von dem Standpunkt aus kennt der Trump sehr viele Feinde des Volkes. Als allererstes, davon war eingangs schon die Rede, das Establishment. Das hat nicht bloß das Volk in Armut gestürzt und mit der Globalisierung die Arbeitsplätze verschoben, sondern das hat im Land lauter konkurrenzfeindliche Regeln durchgesetzt. Gesundheitsreform, Umweltschutz, Heizkostenzuschuss fürs Prekariat gab es unter Obama. Das alles ist eine untragbare Belastung der Tüchtigen, Förderung der Unfähigen. Das muss weg. Das muss weg in Amerika, nicht weil der Trump rechnet und sagt, das kommt den Staat zu teuer. Der hält diese Art von Regulierung der Konkurrenz für Sozialismus, für einen nicht dahingehörigen Einbruch in die Konkurrenz. Deswegen kündigt der Mann ja auch so pauschal an. Wenn er an der Macht ist, macht er 3/4 aller Regulierungen rückgängig. Der sagt gar nicht welche, der weiß auch wahrscheinlich gar nicht welche. Aber 3/4 aller Regulierungen müssen weg. Ja, das erklärt sich daher, dass er so ganz grundsätzlich der Auffassung ist, die Regulierung der Konkurrenz durch den Staat ist die Verfälschung von Konkurrenz, lässt sie nicht wirklich frei gewähren und zum Zug kommen und bricht deswegen der Konkurrenz und ihren Resultaten auch die Spitze. Da kommt nicht mehr das Beste raus für Volk und Nation. Dann geht er los auf die kritischen Unis. Da gibt es Social Justice Warriors. An den Unis haben sich in Berkeley und in sonst wo Leute breit gemacht, ja, die dem zitierten kritischen Gedankengut anhängen, dass ein Umweltschutz oder eine Gesundheitsreform, jedenfalls irgendwas von sozialer Gerechtigkeit in Amerika gepflegt werden muss. Das steht am Pranger, und dafür sollte der Exkurs über Konkurrenz und Moral ein bisschen Material liefern. Das steht am Pranger in der ganz grundsätzlichen Hinsicht, dass der Trump der Auffassung ist, Leute, die so denken an den kritischen Unis, die verderben die Sitten der Konkurrenz. Der Geist der Konkurrenz hat zu sein, jeder boxt sich nach oben durch und nicht, wir brauchen eine soziale Mäßigung und Bremsung. Das verdirbt alles. Die Medien, der dritte Feind in seiner Liste. Warum kommen die Medien immer nur unter dem Stichwort Fake News vor, Lügenpresse? Warum ist es so? Das erklärt sich aus dem Standpunkt von Trump, gleichgültig, ob die Presse immer lügt oder nicht. Dass der auf den Vorwurf kommt, folgt aus dem Standpunkt von Trump. Der Standpunkt heißt nämlich, dass das Establishment an der Macht das Volk verraten hat, damit nicht nur das Volk in Armut gestürzt hat, sondern auch die Nation in den Niedergang treibt, das ist ein unübersehbares Faktum in Gestalt des Rust Belts und der Millionen von Arbeitslosen. Das ist zwar kein Faktum, sondern das ist das von Trump so gedeutete Faktum der Arbeitslosigkeit, dass das für den Niedergang der Nation steht. Er hält das für ein Faktum. Daraus folgt für ihn, jemand, der das angreift, was er da sagt, jemand, der das bezweifelt, der kann überhaupt nur mit Lügen operieren, weil der Standpunkt, den er da einnimmt, so evident ist in Gestalt der Arbeitslosen, dass ihn doch jeder übernehmen muss. Und wer das nicht tut, der ist bösen Willens und lügt. So tritt der Mann auf und geht hart ins Gericht mit dem Establishment, dem kritischen Geist, den Medien, auch noch mit den illegalen Latinos, die schenke ich mir aus Zeitgründen. Und bei diesem Kampf, den der da jetzt durchfechtet, will er, dass dieser Furor, mit dem der da losgeht auf die verschiedenen Abteilungen der amerikanischen Gesellschaft, durch nichts gebremst wird. Die Identität von Volk und Führer, dass er für das wahre Volk gegen das falsche Volk kämpft, das darf durch nichts verwässert werden. So kommt er auf die Idee, regieren per Dekret. Fällt doch auf bei Trump. Der macht keine großen Gesetzesentwürfe, die dann durch die parlamentarischen Institutionen gepeitscht werden, Kongress, Senat, Repräsentantenhaus, sondern der regiert per Dekret, weil er diese Machtapparatur umgehen will, weil er der Auffassung ist, die Checks and Balances, das Für und Wider, in dem demokratische Institutionen in den Gremien sich wechselseitig aneinander reiben, bis sie zu einem Kompromiss finden, das verwässert bloß die Einheit von Volk und Führung. Jeder Kompromiss, den er eingehen muss, ist ein Zeichen von Schwäche statt von Stärke. Wenn er dann Dekrete macht und sich Richter finden, die sagen, das ist nicht rechtens, dann hält er das für einen ungebührlichen Anschlag auf die von ihm behauptete Einheit von Volk und Führung. Der sagt solchen Richtern nach, sie seien sogenannte Richter. Soll heißen, jemand, der Trumps Dekrete kassiert, der kann nicht im Namen des Volkes urteilen, sondern nur gegen das Volk, weil im Namen des Volkes und für das Volk urteile nur ich. Noch so ein Punkt. Der Trump steht dafür in Verruf, dass er lauter Leute um sich schart, von denen man hierzulande sagt, die haben von Politik überhaupt keine Ahnung. Seine Familie zum Beispiel, Ivanka und dieser Kushner, der Schwiegersohn, die haben überhaupt keine Ahnung. Lass mir mal die Frage offen, ob der Kultusminister oder der Wirtschaftsminister den tiefen Teller erfunden haben muss. Was ist der Grund dafür, dass der Trump das macht? Was ist die Schlüsselqualifikation, die der an diesen Figuren schätzt, Familie? Die unbedingte Loyalität. Da ist die Familienbande sowas wie ein Treuegarant per Blut. Die Loyalität, die Vollstreckung des Führerwillens, der für das Volk tätig wird, die will er dadurch sichergestellt haben. Noch ein Punkt. Twitter. Warum twittert der Mann unentwegt? Man wird einfach damit belästigt, dass der unentwegt twittert. Ich meine nicht mit den Twittern, da muss man sich ja eintragen in seine Follower-Liste, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber dass der das unentwegt benutzt, das hört man in jeder Nachrichtensendung. Pressekonferenzen hält er aber gar nicht mehr ab. Warum macht er das? Auch dafür gibt es in dieser Art, wie der seine Mission anlegt, einen richtigen Grund. Also keinen richtigen in dem Sinn, sondern einen folgerichtigen. Der Wahn hat System, will ich sagen. Der steht nämlich auf dem Standpunkt, diese altbackenen Pressekonferenzen, die es ja durchaus auch im White House gegeben hat, die hält der für obsolet, weil zersetzend. Die amerikanische Presse ist bestimmt keine Agentur, die regierungsfeindlich zu nennen wäre. Genauso wenig wie die deutschen Presseorgane. Aber der hält sie für zersetzend. Wieso? Ja, wie geht eine Pressekonferenz ab? Kann man hier studieren? Kann man auch in Amerika studieren? Dann tritt einer auf von der Zeitung und fragt, schaffen Sie das Vorhaben überhaupt, Herr Präsident? Oder haben Sie für diesen Vorstoß überhaupt noch Rückhalt in der Bevölkerung? Zwei völlig arglose Fragen, aber die haben Substanz. Die erste Frage, schaffen Sie das, Herr Präsident? Die problematisiert nämlich die Führungsstärke der Figur. Ist er überhaupt führungsstark? Und die zweite Frage, haben Sie dafür eigentlich Rückhalt im Volk? Die will wissen, ob er Gefolgschaft im Volk hat, also sowas wie die Einheit von Volk und Führung behaupten kann. Das sind kritische Anfragen, aber nicht von Leuten, die das abscheulich finden, dass eine Figur unbeschränkte Führungsstärke aufweist, sondern die diese Güter Führungsstärke und Volk hinter sich bringen, schätzen und deswegen problematisieren. Die fragen deswegen, ob das vorliegt, weil sie diese beiden Güter so achten und sich deswegen um den Zustand sorgen. So gehen Pressekonferenzen. Trump findet sowas völlig daneben und zersetzend, weil er davon ausgeht, wer so fragt, der sät Zweifel ins Unbezweifelbare. Dass Trump den Volkswillen verkörpert, dass er die Einheit von Volk und Macht ist, das ist der Ausgangspunkt, nicht etwas, das man erst noch beweisen müsste. Das ist so durch die Wahl besiegelt. I've won. You lost. Und deswegen ist für diese Figur Twitter genau das Passende. Ein Präsident problematisiert nicht, ob er das Volk hinter sich hat. Der geht davon aus und der macht Ansagen und setzt Fakten. Gern auch mal Alternative. Und dafür reichen ja 146 Zeichen locker. In einem Wort, um es mal zu einem Fazit zu bringen. Die Macht Amerikas wiederherzustellen, verlangt die unbedingte Einheit von Volk und Führer. An dieser Macht entscheidet sich alles. Und das verträgt nicht Konkurrenz um Macht in den verschiedenen demokratischen Instanzen ausgetragen als Kräfte messen. Das ist die Mission von Trump. Das Volk hat angesichts des Notstands der Nation ein unbedingtes Recht darauf, dass die Macht der Nation wiederhergestellt und in der Hand eines Führers konzentriert wird. Mehr als das muss ein guter Amerikaner nicht wissen. Alles andere als das zählt nichts und wer sich dem in den Weg stellt, muss weg. Insofern ist der Kretinismus von diesem Typen, die Dummheit und die ekelhafte Arroganz, die der mit sich bringt, die passende persönliche Eigenart zu diesem sehr staatstragenden Programm America First, alles andere machen wir nieder. Hier mache ich mal eine Zäsur und alles steht wie üblich zur Diskussion.